Gürtel. Geht's, ja? Dankeschön. Ja, ich komme. Ja, gerne, gerne.
Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass Martin hier ist, um zu dienen, um uns zu dienen mit deinem Wort. Ich danke dir für das, was du ihm aufs Herz gelegt hast, Herr. Und ich segne ihn in deinem Namen. Und ich bitte dich darum, dass du ihn leitest jetzt bei der Predigt und dass du ja, uns hilfst, unsere Ohren und unsere Herzen zu öffnen, um das zu empfangen, was du uns sagen willst, Herr. Amen.
Amen. Ja. Danke, Heike. Oh, das war ein bisschen laut. Ja. Ja, Johann hat mir verraten, dass er Hunger hat. Und da habe ich ihm schon gesagt, dann habe ich heute die richtige Predigt für dich, dann wirst du noch mehr Hunger bekommen. Ja, ich lese aus Amos 8, Vers 11. Entschuldigung, Amos 8, Vers 11. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da sende ich Hunger ins Land, nicht ein Hunger nach Brot und nicht ein Durst nach Wasser, sondern danach die Worte des Herrn zu hören. Schwert, Hunger und Pest waren lange Zeit die drei Geißeln der Menschheit. Heute kennen wir ja bei uns hier in Deutschland oder überhaupt in der westlichen Welt eigentlich gar keinen Hungertod mehr, Gott sei Dank. Aber was ist eigentlich Hunger? Was passiert da eigentlich, wenn wir in unserem Körper Hunger verspüren? Unser Körper schaltet, wenn wir die Nahrungszufuhr beenden, also wenn wir einfach nichts mehr zu uns nehmen, schaltet schon nach einem Tag auf den Hungerstoffwechsel um. Das bedeutet, dass der Körper den Energieverbrauch stark senkt, was unter anderem dazu führt, dass der Blutkreislauf langsamer wird, langsamer arbeitet, die Körpertemperatur sinkt und die nötige Energie wird aus der vorhandenen Glukosereserve des Körpers genommen. Also das, was wir an Zucker im Körper eingelagert haben und danach dann auch aus den Fettzellen. Und vielleicht denkt jetzt der ein oder andere Mensch, das ist ja prima, ich wollte sowieso immer schon abnehmen. Nur das geht weiter, das hört da nicht auf bei den Fettzellen und bei den Zuckerzellen, sondern irgendwann wird auch das körpereigene Eiweiß angegriffen und dafür gibt es keine Depots. Das heißt, die Muskeln werden abgebaut, ja, man wird also auch schwächer insgesamt und auch der Herzmuskel wird angegriffen und das wird dann richtig gefährlich, das wird dann lebensbedrohlich. Und so geht also das immer mehr ja, auf ein Ziel zu, nämlich auf den Tod. Ja, wenn man also gar nichts mehr zu sich nimmt, nichts mehr isst und nichts mehr trinkt, dann muss man sterben, ganz klar. Und das ist natürlich jetzt nur eine Einleitung, ein Bild für mein Thema heute, denn ich möchte über den Hunger nach Gott sprechen. Und die Vorgänge, die in unserem Körper ablaufen, die sind ein ganz gutes Beispiel für das, was auch im geistlichen Sinne passiert. Wir können uns nämlich daran gewöhnen, auch keine geistliche Nahrung mehr zu uns zu nehmen. Und dann zehren wir auch erst so von unseren Fettreserven, also von alten Erfahrungen, vielleicht von alten Bibelversen, die wir mal auswendig gelernt haben, in der Kinderstunde oder Jugendstunde oder was weiß ich, die noch so vorhanden sind, Erinnerungen kommen nochmal wieder. Und dann irgendwann, wenn wir einfach nichts mehr geistlich zu uns nehmen, dann wird auch die Muskelmasse angegriffen. Das heißt, wir werden schwächer, wir verlieren unsere geistliche Kraft. Und dann wird es auch im geistlichen Sinne gefährlich. Ja, es wird gefährlich, sodass auch eben unser Herz und auch die lebenswichtigen geistlichen Organe angegriffen werden, sodass unser geistliches Leben auch sterben kann. Und in Lukas 15, Vers 17 ist ja ein sehr bekanntes Gleichnis, und zwar das vom verlorenen Sohn, das kennt ihr alle. Und da gibt es einen Schlüsselvers, nämlich Vers 17, Lukas 15, Vers 17, als er, dieser verlorene Sohn, aber in sich ging. Das heißt, als er reflektierte, würden wir heute sagen, als er ehrlich wurde, als er zum ersten Mal so richtig überlegt hat, Mensch, wo war ich damals und wo bin ich jetzt? Was ist mit mir passiert? Warum bin ich hier? Warum sitze ich hier bei den Schweinen? Und da hat er zu sich selber gesagt, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Überfluss an Brot, also haben genug zu essen, mehr als genug. Ich aber hier, ich komme um vor Hunger, ich muss hier sterben. Und diesen Hunger, den er körperlich erlebt hat, ist ja ein existenzielles Gefühl. Ich habe es noch nie erleben müssen, aber mein Vater zum Beispiel, der war noch Soldat im Krieg, der hat richtig hungern müssen. Und er sagte, wenn du wirklich Hunger hast, dann denkst du an nichts anderes mehr. Du kannst an nichts anderes mehr denken, als wo kriege ich was zu essen her? Und die Augen gehen ständig und überlegen, gibt es irgendwo etwas, so existenziell ist, weil man merkt, man muss sterben. Alles andere ist dann nicht mehr wichtig. Und so war das auch bei diesem verlorenen Sohn. Der hat nur noch an Essen gedacht. Und diese Gedanken an Essen, die haben ihn wieder auf den richtigen Weg gebracht, in die richtige Richtung. Ja, es ging wieder nach oben, weil er machte sich auf zu seinem Vater. Er kam endlich wieder in die richtige Richtung. Und das letzte Mal, als wir in Deutschland richtig Hungersnot gehabt haben, das war in den Hungerwintern zwischen 1945 und 1947. Und man weiß, dass in dieser Zeit die Kirchen rappelvoll waren. Die waren voll. Da war nicht nur so wie heute. Ich weiß, viele sind noch nicht da, sind im Urlaub oder so. Aber da gab es keine freien Plätze mehr. Weil die Leute, die haben Gott gesucht. Es war ihnen total bewusst, wir brauchen Hilfe, wir brauchen Gott, wir sind am Ende. Wir verhungern hier, wenn uns keiner hilft. Und in den 50er Jahren hatten wir richtig große Erweckungen in Deutschland. Da haben sich Tausende bekehrt. Ja, zum Beispiel bei Hermann Zeiss, der hat auf den Straßen gepredigt, weil die Kirchen zu klein waren. Und es sind massenweise Leute geheilt worden und sind Christen geworden. Also hungern kann uns echt wieder zu Gott bringen. Das ist insofern manchmal wirklich etwas Positives. Es kann ein Segen sein. Und damals, als Gott diese Verse dem Propheten Amos gesagt hat, die ich am Anfang gelesen habe, da hat Gott das in eine Gerichtssituation hineingesprochen. Ja, sein Volk Israel war damals abgefallen von ihm. Die waren völlig gottlos geworden. Es gab nur noch ganz wenige, die wirklich an ihn geglaubt haben. Und da hat er gesagt, ich bringe euch einen Hunger. Nicht nach Brot, nicht nach Wein, sondern einen Hunger danach meine Worte zu hören. Hunger hat die Menschen dahin gebracht, wieder zu Gott zu gehen, umzukehren. Der Hunger hat damals die Brüder Josefs wieder nach Ägypten geführt. Ja, die kamen auch um vor Hunger, wenn sie dort geblieben wären in Israel. Da gab es einfach nichts mehr. Und dann sind sie nach Ägypten. Und sie kamen zu ihrem Bruder. Sie wussten ja gar nicht, dass es ihr Bruder war. Er hatte sich so verändert. Und sie haben ihn um Hilfe gebeten. Und so ist diese Familie wieder zusammengekommen. Und die Familie ist wieder geheilt worden. Sie sind versöhnt worden. In Sprüche 16, Vers 26 heißt es, der Hunger des Arbeiters arbeitet für ihn, denn sein Mund spornt ihn an. Was bedeutet das? Ein hungriger Mann, der wird wahrscheinlich härter arbeiten, fleißiger sein, weil er will seinen Mund wieder füllen. Ja, ganz klar. Und für den Körper muss Gott uns keinen Hunger schicken. Ich denke, den haben wir, der ist einfach angeboren. Außer vielleicht bei Bulimiekranken, da ist es auch sehr, kann es auch sehr schwierig und sehr schlimm sein. Aber wofür Gott uns Hunger schicken muss, das ist für unseren Geist. Denn hier spüren wir unseren Mangel nicht immer so deutlich und nicht so schnell. Und wir können manchmal diesen geistlichen Hunger mit anderen Dingen so überdecken. So, ja, wir können das mit vielen Dingen erstmal so ein bisschen zudecken. Wir lenken uns ab, wir lassen uns unterhalten, wir gehen ins Kino oder lesen ein Buch oder irgendetwas, was uns auch sehr gefangen nimmt und was unseren Geist in gewisser Weise nährt. Und dann kann es eine ganze Weile dauern, bis wir dahin kommen, merken, Mensch, ich habe mich ja total von Jesus entfernt. Ich bin total leer innerlich. Ja, kennt ihr das? Mir ist das manchmal so im Urlaub gegangen, wenn wir irgendwie gar keine Gelegenheit hatten, da eine Gemeinde zu finden. Normalerweise gehen wir dann dort auch irgendwo in eine Gemeinde, aber manchmal gibt es keine. Und dann lebt man so in den Tag hinein und man macht alles Mögliche, guckt sich neue Städte an. Und irgendwann merkt man innerlich so ein Vakuum, ne? So eine Leere. Mensch, wie kommt das denn? Was ist denn da? Ne? Und dann forscht man erst so nach und irgendwann merkt man, ja, ich brauche Jesus, ich brauch die Bibel, ich brauche Gottesdienst. Ne? Ja, das ist gut, wenn Gott uns das schenkt, wenn wir noch dieses Gefühl haben. Hunger nach Gott. Und wenn man mal so ein bisschen in die Geschichte guckt, in die Kirchengeschichte, dann war dieser Hunger immer die Voraussetzung für Erweckung. Dass Leute anfingen, sich zu treffen, zu beten, Gott zu suchen, auch zu schreien nach Gott. Früher gab es die Warteversammlung, vielleicht habt ihr davon schon mal gehört. Da kam man nochmal am Sonntagnachmittag oder am Sonntagabend extra zusammen, nur um auf Gott zu warten. Da gab es keine Predigt, da gab es keinen Gesang. Da saß man nur einfach. Und manchmal saß man da in der Stille und man hat gewartet, dass Gott kommt, dass Gott uns anrührt, redet, handelt, was auch immer. Finde ich hervorragend. Also ich finde, sowas sollte man mal wieder machen. Einfach mal warten auf Gott. Ja, mal sehen, was passiert. Ne? Ohne Programm, dass wir immer schon wissen, was kommt. Einfach mal sagen, ja Gott, jetzt komm, jetzt, wir sind da. Jetzt handle, jetzt rede, wir brauchen dich. Ne? Und dadurch sind Erweckungen geschehen, die über unseren ganzen Kontinent gegangen sind, hin und her, von Osten nach Westen. Und das brauchen wir heute, in unserer Zeit brauchen wir das wieder. Hunger nach Gott. In Offenbarung 22, 17 kennen wir sehr, sehr gut diese wunderbare Einladung. Der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer sie hört, soll sagen, komm. Wer durstig ist, der komme, und wer will, soll kommen und umsonst vom Wasser des Lebens trinken. Und Heike hat uns eben auch so freundlich eingeladen. Und wir hören immer wieder diese Einladung, dass Gott uns einlädt, dass Jesus sagt, komm doch zu mir, wenn es dir schlecht geht, wenn du Sorgen hast. Komm zu mir, wenn du Fragen hast, wenn du nicht weiter weißt. Komm zu mir, wenn du krank bist. Und wir wissen das, dass Gott freundlich ist und dass er uns einlädt. Aber eine Sache, die müssen wir tun, nämlich kommen. Ja? Es reicht nicht, nur die Einladung zu hören. Jesus sagte ja einmal, ja, in diesem Gleichnis vom Hochzeitsmahl sind so viele Leute eingeladen worden. Aber der eine, der musste unbedingt seine Kuh angucken, der andere musste Pferd kaufen, ich weiß nicht was alles. Der andere hatte irgendwo was zu tun in einer anderen Stadt. Die Leute sind nicht gekommen. Das nützt nichts, die schönste Einladung zu haben, wenn man nicht kommt. Ja, das ist unsere Aufgabe, unsere Verantwortung, könnte man auch sagen. Die Bibel sagt, mache dich auf, werde Licht. Ja, und wir möchten gerne Licht sein. Wir möchten alle gern strahlen und gut drauf sein. Aber wir müssen auch unseren Teil dazu tun. Uns aufmachen, ja, aktiv werden. Mache dich auf. Es kommt nicht alles so von alleine. Gott schüttet nicht alles einfach so obligatorisch über uns aus und sagt, so, da habt ihr es jetzt, werdet glücklich damit. Ne? Sondern er arbeitet mit uns zusammen. Und er lädt uns ein, so wie Heike uns heute eingeladen hat. Und dann ist es meine Aufgabe, darauf zu antworten, darauf einzugehen oder auch nicht. Ich bin ja frei. Ich kann auch sagen, nö, brauche ich nicht, will ich nicht, ich bin satt, ich brauche nichts. Ne? Wie oft haben wir das schon gehört, wenn wir Leute eingeladen haben? Danke, brauche ich nicht. Ja, was willst du da noch machen? Ne? Kannst ja nicht zwingen. Aber die Einladung ist da. Das ist so wunderbar. Wer will, der soll kommen und umsonst vom Wasser des Lebens trinken. Wir sprechen ja seit Monaten nur von der Inflation, dass alles teurer wird. Ne? Kartoffeln kosten 10% mehr als noch vor einem Jahr. Tja, was sollen wir machen? Ne? Keine Kartoffeln mehr essen, aber die anderen Sachen sind auch teurer geworden. Wir müssen mehr bezahlen, wenn wir satt werden wollen. Wir tun das auch. Ja? Es bleibt uns nichts anderes übrig. Und bei Gott ist alles umsonst. Wahnsinn, ne? Die Bibel sagt das einmal auch. Warum gebt ihr Geld für Dinge, die gar nicht satt machen? Ja, warum kauft ihr euch Sachen, wo ihr eigentlich, wenn ihr ehrlich seid, schon vorher wisst, dass nach einer Woche das wieder in der Ecke steht? Ne? Weil dann ist diese anfängliche Begeisterung, die ist dann wieder weg. Ne? Neues Handy, neuer Fernseher, neue, was weiß ich, Sofa-Ecke, was halt alles. Neues Auto, was einen am Anfang so begeistern kann und man denkt, jetzt habe ich es, jetzt bin ich glücklich, jetzt bin ich der glücklichste Mensch von der ganzen Straße hier und ja, das verliert alles so schnell an Wert. Kommt doch zu mir, sagt Gott. Ja, nehmt doch umsonst die guten Dinge, die richtig satt machen, die befriedigen. Es ist so einfach. Ja. An dem letzten, dem großen Tag des Festes stand Jesus auf und rief, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Ja, so ist Jesus. Er hat seine Arme ausgestreckt und lädt uns immer wieder ein. Und es ist wirklich einfach. Ja, wenn du Hunger hast oder Durst hast, dann komm doch zu mir. Ich will gerne deinen Hunger und Durst stillen. Es kostet nicht mal was. Und das hört sich so einfach und unkompliziert an. Und es ist auch so. Tatsächlich, es ist so unkompliziert. Wer hungrig ist, der wird zu Gott gehen und ganz ehrlich sagen, dass er Hunger hat, dass er vielleicht neue Freude braucht. Vielleicht bist du heute hier und sagst, Mensch, ich brauche mal wieder richtig Freude. Ich bin immer so nur miesepetrig und so meckerig drauf und alles ist irgendwie nicht richtig. Ja, mein Ehepartner, der kriegt das auch mal zu spüren, meine Kinder und wer weiß, nicht alles. Und geh doch damit zu Jesus und sag, Herr, mir geht's nicht gut. Ja, ich brauch dich wieder. Ich brauche wieder richtig Freude. Ich will wieder richtig begeistert sein von dir. Ja, Gott weiß das doch, wie es dir geht. Und er will dir gerne das geben, was du brauchst. Neue Erfrischung im Glauben. Ja, wir können nicht immer nur von den alten Dingen zehren. Die ist schon so trocken und hart geworden sind. Die will doch keiner mehr essen. Wir brauchen neue Erfahrungen mit ihm. Neue Freude. Okay, wer nicht wirklich Durst hat, wer nicht wirklich will, der wird auch nicht kommen. Das ist so. Und damit müssen wir uns auch abfinden. Ja, das ist so ungefähr wie beim Sendschreiben an Laodicea, Offenbarung 3, Vers 17, weil du sagst, ich bin reich geworden, ich brauche nichts und ich weiß, dass du der Elende und bemitleidenswert und arm und blind und bloß bist. Ja, deshalb wirst du auch nichts empfangen. Und das ist das, was die Bibel Lauheit nennt. Ja, weder kalt noch warm. Wenn du kalt wärst, also mit der Kälte kann Gott umgehen. Er kann aus Kälte wieder Hitze machen. Und wenn du heiß bist, freut Gott sich. Dann bist du ja erfüllt mit dem Geist und mit der Freude. Aber dieses Laue, das ist so dazwischen. Ne? Ja, nein, ich bin nicht kalt. Aber ich bin ja auch nicht heiß. Ich will es ja auch nicht übertreiben. Ich will nicht so extrem sein. Ich will so ein bisschen religiös sein, so ein bisschen Christ. Ein bisschen hiervon, ein bisschen davon. Ne? Ja, dann ist man lau. Aber das ist nichts, was wirklich überzeugt, oder? Das überzeugt niemanden. Wenn wir jemandem was von Jesus erzählen wollen und sind selber nicht von ihm begeistert, dann sagt er, du, Probleme habe ich schon genug, ne? Da brauche ich deine nicht auch noch. Aber wenn ich für Jesus brenne, dann kann ich auch andere einladen, dann kann ich auch andere überzeugen. Also, wir müssen erst dahin kommen, dass wir merken, dass wir wirklich überzeugt sind, wir brauchen ihn. Ohne Gott bin ich lau oder vielleicht sogar kalt. Ja, ich brauche ihn für mein geistliches Leben, für meine Seele brauche ich Jesus. Und wenn wir das erkannt haben, dann ist eigentlich alles ganz einfach, weil dann gehe ich ja auch zu Jesus, dann suche ich ihn, dann finde ich ihn, dann werde ich auch wieder gesegnet und neu erfüllt. Das ist dann alles nicht mehr schwer. Ich habe noch eine Bibelstelle für uns, die vielleicht nicht so bekannt ist. 1. Korinther 4, Vers 8. Da sagt Paulus, schon seid ihr satt, schon seid ihr reich geworden. Ihr seid ohne uns zur Herrschaft gekommen. Er spricht hier zu den Leuten, die er zum Glauben geführt hat in Korinth, in der Stadt Korinth. Oh, dass ihr doch wirklich zur Herrschaft gekommen wäret, damit auch wir mit euch herrschen könnten. Paulus spricht hier das Phänomen der zweiten Generation an. Er selbst gehörte zur ersten Generation. Ja, die Jünger Jesu, die meisten hatten ja Jesus selber noch erlebt. Und die waren wirklich feurig, die hatten wirklich Feuer und die haben keine Mittel und Wege gescheut, um das Evangelium zu verkündigen. Und wir wissen von Paulus, was er alles getan hat, das brauchen wir hier nicht noch alles erwähnen. Ja, er gehörte zur Gründergeneration, er hat Gemeinden gegründet, er hat viele Menschen zu Jesus geführt. Und in dieser Gründergeneration, da arbeitet man mit dem, was da ist, und das ist meist nicht viel. Ne? Man versammelt sich im Wohnzimmer irgendwo. Das habt ihr als Gemeinde ja früher auch erlebt. Ne? Man hatte kein Geld, man hat irgendwie sich die Stühle auf den Sperrmüll zusammengesucht und irgendwie ging das. Ja? Ich weiß noch, wir haben die ersten Liedzettel mit Hand, haben wir die vervielfältigt. Ja? Wir haben mit den einfachsten Mitteln haben wir Gottesdienst gefeiert und das ging. Und Menschen kamen dazu und dann ist die Gemeinde gewachsen und es kamen Leute, es kam auch mehr Geld und man konnte sich einen eigenen Saal leisten. Und so war das damals auch. Und dann kam die zweite Generation, das heißt die Leute, die dann schon in Familien von gläubigen Christen geboren wurden. Und es war alles schon so normal, man ging in die Kinderstunde und die Jugendstunde und das gehörte so dazu. Und man setzte sich eigentlich ins gemachte Nest, so, ja, so drückt man das aus. Ja. Das Nest war schon da, es war alles so einfach geworden. Und diese großen persönlichen Opfer, die Gründergeneration gebracht hat, die mussten gar nicht mehr gebracht werden. Und es war alles so, ja, es funktionierte einfach. Ne? Und diese zweite Generation, die fühlt sich reich, weil eben alles so da ist, aber sie sind noch jung und unerfahren und sie sind geistlich eigentlich noch nicht reif und reich. Sie möchten gerne unabhängig sein und die Älteren also ein bisschen loswerden, um ihren eigenen Stil zu küren und sie wollen, ja, wie jede Generation, wie jede neue Generation eben auch so ist, ne? Sie wollen unabhängig sein. Und Paulus sagt, ihr seid schon satt geworden, ihr seid schon reich geworden, ohne uns seid ihr zur Herrschaft gekommen, also ihr wollt gerne leiten, wunderbar, aber der nächste Satz ist nicht wunderbar, er sagt, ja, aber wenn ihr doch auch wenigstens wirklich zur Leitung gekommen wärt. Ja, aber ihr leitet gar nicht, ihr könnt es gar nicht, weil da fehlt noch so viel an Reife, an Erfahrung. Da fehlt noch so viel an geistlicher Kraft. Und wir würden so gerne mit euch zusammenherrschen. Und das ist eigentlich die Sehnsucht der ersten Generation. Das kann ich auch von mir sagen, von meiner Frau. Wir würden so gerne mit den Jungen zusammenherrschen, ja, zusammenleiten. Ja, und dann würden wir gerne den Stab weitergeben. Sagen, so, jetzt macht ihr weiter, jetzt könnt ihr es. Ne? So ist es doch. Das ist eigentlich das Normale, das Natürliche, der Generationswechsel. Aber wenn man das Gefühl hat, die Jüngeren, die ruhen sich nur aus und kommen aber gar nicht selber zur Reife und zur Leiterschaft, dann ist das schwierig. Und dann fällt das sehr schwer, den Stab weiterzugeben. Dabei möchte ich gar nichts gegen die nächste Generation sagen. Die brauchen wir und die braucht Gott genauso wie die Gründergeneration und alle weiteren Generationen. Aber wir wissen auch aus der Kirchengeschichte leider, dass oft die Erweckungen der ersten und der zweiten Generation versandet sind. Manchmal schon in der zweiten oder dritten Generation war nichts mehr davon übrig, sondern es wurde nur noch verwaltet. Das, was die Väter erarbeitet hatten, wurde nur noch verwaltet. Das Feuer war nicht mehr da, das Leben war nicht mehr da. Und dann fragt man sich irgendwann, ja, warum muss es diese Kirche überhaupt noch geben, wenn da kein Leben mehr ist, ne? Kein Wachstum mehr ist. Und dann stirbt die Kirche irgendwann. Aber Gott möchte das nicht so. Er möchte, dass wir echt sind. Er möchte, dass jede Generation ihn erlebt und dieses Feuer erlebt und diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist, mit der Kraft. Deshalb ist das so wichtig, was wir am Anfang gelesen haben in Amos 8, dass dieser Hunger ins Land kommt, dieser Hunger nach Gott. Denn damit fängt alles an, dass die Menschen wieder ihn suchen. Und das muss jede Generation neu machen. Die kann sich nicht darauf verlassen, ja, Oma und Opa, die haben Gott erlebt und die haben Erweckung erlebt. Nein, du musst Erweckung erleben. Du musst erweckt werden. Du musst diesen Hunger erleben und spüren. Und auch natürlich erleben, wie du satt wirst. Ja, das muss natürlich auch kommen. Unsere Schwäche, unseren Hunger ist für Gott überhaupt kein Problem. Das kann man gar nicht oft genug sagen. Das ist für Gott kein Problem. Ein Problem ist, wenn wir sagen, wir sind satt, wir brauchen ihn nicht. Weil dann kommt er nicht ran. Ja, mit den ganzen Gaben, die er hat, dann kann er uns nicht erreichen. Das ist ein echtes Problem für Gott. Denn er respektiert unsere Freiheit. Ja, ich komme zum Schluss. Wie bekommen wir denn eigentlich Hunger nach Gott? So, das haben wir schon gehört. Wie bekommen wir Hunger nach Gott? Man sagt so schön im Volksmund, Appetit kommt beim Essen. Also, wenn wir anfangen, Gott zu suchen, zu beten, Lobpreis zu hören, zur Gemeinde zu gehen, uns mit geistlichen Dingen wieder zu füttern, dann merken wir, wie gut das ist. Das hat jeder von euch schon mal erlebt. Ja, dann denkt man, ach, willst du mal noch schnell Vers in der Bibel lesen? Ja, so fürs schlechte Gewissen, ne? Und dann fängt man an zu lesen und das ist so interessant. Und auf einmal merkt man, man hat schon zwei Kapitel gelesen, obwohl man wollte eigentlich nur ganz schnell einen Vers lesen, aber man ist fasziniert, ja? Weil die Bibel ja lebendig ist, weil man merkt, oh, Moment mal, da spricht Gott ja gerade zu mir, ne? Toll, super. Appetit kommt beim Essen. Und Hunger kommt nach der Arbeit auch, das haben wir ja eben auch gehört, ja? Der Hunger des Arbeiters ist die beste Motivation, fleißig zu sein, zu arbeiten. Ja, wenn Jesus den ganzen Tag gelehrt und gepredigt hat und geheilt hat, dann war er abends echt müde und hungrig. Ist doch ganz klar. Ja, er war ausgehungert. Und dann hat er Gemeinschaft mit seinem Vater gesucht. Er hat mit seinem Vater nochmal den ganzen Tag durchgesprochen. Hat ihm gesagt, auch was schwierig war und wo er vielleicht noch Rat braucht und Weisheit braucht. Und der Vater hat mit seinem Sohn gesprochen, hat ihm wieder neue Kraft gegeben. Und Jesus hat seinen Akku aufgetankt und das Herz wieder füllen lassen. Also je mehr wir Gott dienen, desto mehr Kraft brauchen wir auch. Das ist ja ganz logisch. Ja? Da, wo etwas abfließt, da muss auch wieder Neues dazufließen. Und Luther sagte, wenn ich sehr viel zu tun habe, dann bete ich noch mehr. Ist irgendwie ein Paradox. Ne? Weil wir würden sagen, ja, ich habe keine Zeit zu beten, ich muss jetzt nur arbeiten, aber Luther hat das erlebt, dass es geht nur dann, ich kann nur dann noch mehr arbeiten, wenn ich noch mehr bete. Das ist ein geistliches Geheimnis. Und wisst ihr, was auch Appetit macht, was Hunger macht? Gemeinschaft. Wir dürfen ja seit einiger Zeit, Gott sei Dank, wieder zusammen Kaffee trinken und auch essen. Wir haben jetzt in der Gemeinde ein paar Mal schöne Anlässe gehabt, Taufe gemacht, da haben wir gegrillt. Und man isst einfach mehr in Gemeinschaft. Ne? Also wenn ich alleine zu Hause bin, habe ich keinen Appetit. Dann esse ich nur so aus Gewohnheit. Aber wenn man zusammen ist, dann macht das Essen richtig Spaß. Ja, in der Gemeinschaft, im Hauskreis, hier im Gottesdienst, da ist es ist einfach schön, wenn wir hier gemeinsam Lieder singen, wenn wir beten. Das macht viel mehr Spaß als alleine zu Hause. Ja, und nochmal, Amos 8, Vers 11. Gott schenkt Hunger. Das ist ein Geschenk, geistlichen Hunger. Das ist eine Gnade, wenn wir das wieder spüren. Wenn wir spüren, oh ja, da ist in mir so ein großes Loch, da ist in mir so ein Vakuum. Ich muss unbedingt zu Jesus, ich muss unbedingt zu Gott gehen. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da sende ich Hunger ins Land. Nicht ein Hunger nach Brot und nicht ein Durst nach Wasser, sondern danach die Worte des Herrn zu hören. Lasst uns darum einfach auch jetzt beten, dass Gott uns diesen Hunger schickt. Amen.